Ich werde heute mit euch einen Predigtaspekt teilen. Ich mache im Moment für mich, war ich in den letzten Tagen, Wochen in der Frage, was ist dran für die freie junge Gemeinde? Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, man hat die Verantwortung übernommen für eine kleine Gemeinde. Da sitzen zwischen Sonntag können es auch mal nur 12 Leute sein, Samstags können es auch mal 25 sein, sage ich mal. Und man hat den Wunsch, dass der Gemeinde stabil wird vor Ort, dass der Gemeinde wächst. Und man macht sich natürlich dann innerlich als Hirte Gedanken, was von Gottes Wort ist jetzt wichtig in den nächsten Wochen und Monaten für die Gemeinde. Und da hat Gott mir ein Thema aufs Herz gelegt. Das heißt Gemeinde nach Gottes Bauplan. Da machen wir heute einen Teil davon. Und ich möchte euch da mal mit hineinnehmen. Und für mich selber ist es schon sehr bewegend, muss ich sagen, oder auch sehr, du hast von Bergen gesprochen. Das stand jetzt wie ein Berg vor mir, die Leitung dieser kleinen Gemeinde übernommen zu haben und dann plötzlich vor der Frage zu stehen, okay, dreimal im Monat musst du da leiten, sag ich mal, mindestens zweimal im Monat sollst du da ein Wort bringen, was sollst du denn da sagen? Und was könnte von Gott her wichtig sein? Das steht dann wie ein Berg vor einem. Und dann plötzlich zu erleben, wie Gott ein Stück weit das lichtet, den Nebel, und wie man ein inneres Thema findet, wo man das Gefühl hat, das ist wichtig für die Gemeinde. Das ist natürlich schon eine sehr, sehr große Erleichterung. Ja. Der John MacArthur, der hat eine Gemeinde übernommen in Amerika. Und die war relativ klein. Und er hatte die Sehnsucht, dass diese Gemeinde wächst. Und er hat einmal gesagt, als er diese Gemeinde übernommen hat, war sein Gebet folgendes. Herr, bitte halt die Leute vom Weggehen ab. Das war sein Gebet. Herr, bitte halt die Leute vom Weggehen ab. So nach Motto, wir sind eh schon so ein kleiner Haufen. Und wenn jetzt nur 5 oder 10 sozusagen gehen, was wird denn dann werden? Und er sagt, er hat dann etwas kennengelernt, was ihn überwältigt hat. Nämlich in der Bibel steht ja im Epheserbrief Kapitel 3, Vers 20, dass Gott ein Gott ist, der über Bitten und Verstehen geben kann. Und er hat dann erlebt, wie diese Gemeinde wächst und wächst und wächst. Die ist auch heute noch am Wachsen, sag ich mal. Und dann erlebt er aber, dass Menschen von anderen Gemeinden kommen. Und die fragen alle, warum wächst bei euch die Gemeinde und bei uns stagniert sie, und dann wollen die mal da eine Zeit lang diese Church da angucken und dann, sag ich mal, haben die so das Denken, jetzt gucken wir uns alles ab, wie machen die Musik, wie machen die Strukturen, wie machen die das und das und das und das, und dann denken die, jetzt gehen wir heim und kopieren wir das sozusagen, und dann wächst bei uns die Gemeinde auch. Und der John MacArthur sagt, das ist so ähnlich, wie wenn du auf den Markt gehst und willst einen Ochsen kaufen und du kommst heim und bringst nur das Fell mit. Der Ochse, das ist ein lebendiges Wesen, der hat Organe, der hat ein Skelett, der hat Fleisch, sag ich mal, der hat Blut, und das, was du siehst in erster Linie, ist außen das Fell sozusagen. Und was er damit sagen wollte ist, es geht nicht darum, die Hülle der Aktivitäten zu sehen, sondern es geht darum, zu schauen, worauf das Funktionieren einer Gemeinde beruht, auf die inneren Aspekte sozusagen. Er sagt, was die Leute eigentlich verstehen müssten, wäre das, was hinter den Kulissen einer funktionierenden Gemeindearbeit geschieht und geschehen muss. Und deshalb fragen wir heute Morgen, was sind eigentlich diese inneren Aspekte, die wichtig sind, wenn man Gemeinde Jesu bauen will? Und da muss man einfach Folgendes wissen. Gemeinde Jesu ist auch eine soziologische Größe. Aber sie ist nicht in erster Linie eine soziologische Größe. Mit soziologisch meine ich, natürlich ist es, dass da mehrere Menschen zusammen sind und so weiter, ist es ein wichtiger Aspekt sozusagen. Aber in erster Linie ist die Gemeinde Jesu eine geistliche Größe. Sie entspringt den Gedanken Gottes und sie ist Schöpfung Gottes. Wenn ihr die Apostelgeschichte lest, da steht immer wieder, der Herr tat dem und dem das Herz auf und tat sie hinzu zur Gemeinde. Also die Gemeinde Jesu ist eine Schöpfung Gottes. Und wer mitarbeiten will, der muss diese Schöpfungsprinzipien letztlich beachten. Ich habe vor kurzem in einer Gemeinde gedient und da war ein Gemeindeflyer vom Gemeindetag ausgehangen. Und der größte Blickfang in diesem Gemeindeflyer war der Clown, der angekündigt wurde an diesem Gemeindetag. Nun, wenn man gut geistlich steht als Gemeinde, wenn man gute geistliche Einstellungen hat, wenn Gottes Segen auf der Gemeinde ruht, dann ist es wahrscheinlich gar nicht so dumm, auch immer einen Clown einzuladen, weil da ist ja ein Geheimnis dahinter, wenn es den Kindern gut geht, geht es den Eltern gut. Aber wenn man meint, der Clown macht das Wachstum, dann denkt man dran vorbei. Der Clown, der kann höchstens ein kleiner Aspekt sein, der aus einer Weisheit herauskommt, aber der Clown würde nie Gemeindewachstum sozusagen garantieren können. Gemeinde wächst nämlich nach ganz anderen Strukturen. Und wenn man sich fragt, was herrscht in Gemeinden vor, wo die wachsen, dann gibt es ganz bestimmte Dinge, worauf diese Gemeinden Wert legen. Und das, dass sie Wert legen, kommt aus der Bibel heraus. Es kommt aus dem Wort heraus. Es sind keine selbstgemachten Rezepte, sag ich mal, sondern es kommt zutiefst aus dem Studium des Wortes Gottes heraus. Und eine Sache, die man dort sieht, ist, Gemeinde Jesu wächst nur dort, wo die Gemeinde ein Ort ist, wo man von der Größe und der Herrlichkeit, wo man der Größe und der Herrlichkeit Gottes begegnen kann. Habe ich da die ganze Zeit nicht mitgeschaut? Genau, hier. Gemeinde Jesu wächst nur dort, wo die Gemeinde ein Ort ist, wo man der Größe und der Herrlichkeit Gottes begegnen kann, weil er im Zentrum steht. Also, wenn ein Mensch zu dieser Türe reinkommt, dann ist die ganz entscheidende Frage, begegnet er hier in diesem Gottesdienst nur netten Menschen? Begegnet er hier in diesem Gottesdienst nur interessanten Gedanken? Oder begegnet er hier, wenn er hier in diesem Gottesdienst ist, plötzlich der Größe Gottes? Erfasst ihn ein Eindruck der Größe, der Herrlichkeit, der absoluten Majestät Gottes? Und geht er aus diesem Raum raus und sagt, wenn es diesen Gott gibt, dann möchte ich diesen Gott kennenlernen. Und wenn es diesen Gott gibt, dann spüre ich, ich muss mich vor diesem Gott beugen. Und wenn dieser Gott das sagt, dann spüre ich, dann muss ich in meinem Leben lernen, dem Raum zu geben. Natürlich ist es entscheidend, sage ich mal, dass ein Mensch, der da reinkommt, auch nette Menschen hier findet. Deshalb glaube ich zutiefst, dass Gott uns verwandeln will von sehr eigenartigen Menschen zu liebevollen Menschen. Oder von Menschen, die bisher sich um sich selber gedreht haben, zu Menschen, die wirklich sich um den anderen kümmern und drehen. Natürlich, Gott will das. Das ist ganz wichtig. Aber im Zentrum zunächst einmal steht die Größe Gottes. Und John MacArthur sagt dann diesen Satz, es ist absolut notwendig, dass eine Gemeinde versteht, dass sie hauptsächlich und in erster Linie zur Ehre Gottes eingerichtet ist. Die Gemeinde, die eigentlich ein gotterkennender und verehrender Organismus ist, wird heute degradiert zu einer Institution, bei der es hauptsächlich um Menschen und um menschliche Bedürfnisse geht. Jetzt muss ich da was dazu sagen. Unser Lehrer an der theologischen Schule hat immer gesagt, Man soll keine falschen Alternativen machen. Also zum Evangelium gehört, dass es eine Auswirkung ist, dass Nächstenliebe entsteht. Und wo Nächstenliebe entsteht, ist es natürlich tatsächlich so, dass plötzlich die Bedürfnisse von Menschen eine große Rolle spielen. Aber worum es John MacArthur hier geht, und wenn wir jetzt nachher in die Bibel schauen werden, werden wir sehen, das ist ein allgemeines Prinzip in der Bibel, ist, dass die Nächstenliebe eigentlich aus meiner Gottesbegegnung heraus entsteht. Dass sich viele Menschen in dieser Welt leben Nächstenliebe. Aber sie haben überhaupt keine Gottesbeziehung. Sie haben keinen Eindruck der Größe Gottes. Deshalb kann man ihnen nicht unterstellen, dass sie keine Menschen sind, die versuchen, mit anderen Menschen gut umzugehen. Nein, es sind Menschen, die manchmal sogar vorbildhaft mit anderen umgehen, dass wir Christen sagen, das beschämt uns. Aber im Zentrum einer Gemeinde steht zunächst mal die Größe und die Herrlichkeit Gottes. Und die Gemeinde darf nicht degradiert werden zu einer Institution, bei der es hauptsächlich um Menschen und um menschliche Bedürfnisse geht, weil das bliebe nicht ohne Folgen. Würde so eine Verschiebung ohne Folgen bleiben? Nein. Und jetzt machen wir mal zwei Beispiele, eines aus dem Alten Testament und eines aus dem Neuen Testament, wo wir so eine Verschiebung sehen. Und wir lesen zunächst einmal eine Stelle aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 15. Wer eine Bibel dabei hat, sollte das ruhig aufschlagen. Wer seine Bibel nicht dabei hat, sollte das vielleicht zu Hause nachlesen. Es geht hier in dieser Geschichte von 1. Samuel, Kapitel 15, in diesem Bericht, der uns hier überliefert ist, geht es um die Verwerfung von Saul als König. Saul hat eine Berufung von Gott als König, und doch wird dieser berufene Mensch nachher verworfen. Und die Frage, warum wird er verworfen? Was war geschehen? Und hier in 1. Samuel 15 lesen wir etwas, was für uns als neutestamentliche Christen zunächst mal ganz, ganz irritierend ist und eigenartig ist. Nämlich wir lesen, dass Saul den Auftrag bekommt, ein Volk an einem Volk, den sogenannten Bann, zu vollstrecken. Wir lesen hier, der Herr hat mich gesalbt, dass ich dich zum König salben sollte über sein Volk Israel. 1. Samuel 15, Vers 1, so höre nun die Worte des Herrn, so spricht der Herr Zebaoth, ich habe bedacht, was Amalek Israel angetan und wie es ihm den Weg verlegt hat, als Israel aus Ägypten zog, so zieh nun hin und schlag Amalek und vollstrecke den Bann an ihm und an allem, was es hat, verschone sie nicht, sondern töte Mann und Frau, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Vielleicht zunächst mal den Grundgedanken von Bann. Das ist etwas, was wir ja als neutestamentliche Christen Gott sei Dank nicht mehr tun müssen. Und was aber einen ganz wichtigen Grundgedanken ist, hier hat ein Volk massiv gegen Gott sich versündigt, gegen Gottes Volk und gegen Gott sich versündigt. Und Gott legt den sogenannten Bann auf dieses Volk. Das heißt, alles, was zu diesem Volk gehört, gehört jetzt Gott. Und Gott hat beschlossen, an diesem Volk Gericht zu üben, und dann sollte dieses Gericht auch vollzogen werden. Das schockiert uns vielleicht als Christen, dass es solche Stellen im Alten Testament gibt. Ich glaube, sie sollen uns eigentlich die Heiligkeit Gottes offenbaren, wie ernst zu nehmen Gott ist, sag ich mal. Auch im Neuen Testament gibt es ja dann so eine Stelle mit Ananias und Sapphira, wo dann eigentlich die Heiligkeit Gottes sozusagen, die Furcht vor Gott, vor Gottes ernstzunehmender Größe, sag ich mal, plötzlich offenbar werden sollte. Aber Gott tut solche Dinge nie ohne Grund. In 5. Mose, Kapitel 25, Vers 17 finden wir den Grund. Dort lesen wir in Gottes Wort: Denke daran, was dir die Amalekiter taten auf dem Weg, als er aus Ägypten zog, wie sie dich unterwegs angriffen und deine Nachzügler erschlugen, alle die Schwachen, die hinter dir zurückgeblieben waren, als du müde und matt warst und wie sie Gott nicht fürchteten. Wenn nun der Herr dein Gott dich von allen deinen Feinden ringsherum zur Ruhe bringt im Lande, das dir der Herr dein Gott zum Erbe gibt, es einzunehmen, so sollst du die Erinnerung an die Amalekiter austilgen unter dem Himmel. Das vergiss nicht. Stellt euch die Situation vor. Das israelitische Volk zieht aus Ägypten aus ins gelobte Land. Und ihr müsst euch diesen Dreck ja so vorstellen, dass ganz am Ende des Drecks sich die Schwachen gesammelt haben, die nicht so schnell gehen konnten, die schwach waren. Und die Amalekiter haben diese Menschen schonungslos niedergemacht. Die haben schonungslos ihre Schwäche ausgenutzt und haben alles, sag ich mal, was weiter zurückblieb und nicht mehr im Hauptdreck war, ermordet. Und haben alles an sich gerissen, was sozusagen da noch zu holen war. Und Gott sagt dir im Alten Testament, das wird diesem Volk nicht vergessen werden. Und deshalb habe ich beschlossen, dass dieses Volk vertilgt werden soll. Wie gesagt, wir sind froh, dass wir das nicht machen müssen im Neuen Testament, dass uns gelehrt wird, wir sollen unseren Nächsten lieben, auch den Feind lieben. Aber hier ist eine Stelle, wo die ganze Heiligkeit Gottes deutlich wird. So, ich sag's mal mit meinen Worten, wenn du das tust, wenn du mein Volk antastest, wenn du die Schwachen, die Schutzlosen, die sich nicht wehren können, wenn du die angreifst, dann greifst du mich an. Und wenn du mich angreifst, sagt Gott, dann wirst du meiner ganzen Größe begegnen. Dann werde ich beschließen, dass du ausgerottet werden sollst. Und Saul hat diesen Auftrag. Und wenn ihr jetzt dieses Kapitel liest, dann wird klar, Saul hat dieses Volk angegriffen und er hat diesen Bann, hat er ihn vollzogen. Wisst ihr, was dieses Kapitel widerspiegelt? Wer weiß es? Hat er diesen Bann vollzogen, ja oder nein? Er hat ihn teilweise vollzogen. Und das Interessante ist, wir würden jetzt sagen, okay, er hat die Tiere niedergemacht und er hat vielleicht auch noch die wehrfähigen Männer niedergemacht, aber wahrscheinlich hat er die Frauen und die schutzlosen Kinder leben lassen, weil es ihn erbarmt hat. Aber Leute, das steht da nicht. Hier steht, sie haben die Menschen ausgerottet und das wertvolle Vieh, das haben sie nicht getötet. Alles Vieh, steht in diesem Kapitel, alles Vieh, was schwach war, was eh nichts wert war, das haben sie umgebracht sozusagen, aber das wertvolle Vieh haben sie leben lassen. Und da kommt der Samuel sozusagen, und der Saul kommt ihm entgegen und sagt, ich habe alles getan, was Gott mir geboten hat. Und da sagt der Samuel, was höre ich da für ein Blöken? Was ist das für ein Brüllen? Und es wird offensichtlich, er hat Gott nicht ernst genommen. Er hat Gott nicht ernst genommen. Und wenn ihr nun dieses Kapitel lest, sag ich mal, dann lesen wir, was passiert ist. In Vers 9 lesen wir, aber Saul und das Volk verschonten Agag und die besten Rinder und die Mast und das Mastvieh und die Lämmer und alles, was von Wert war, und sie wollten den Bann daran nicht vollstrecken. Was aber nichts taugte und gering war, daran vollstreckten sie den Bann. Vers 15 lesen wir, Saul sprach, von den Amalekitern hat man sie gebracht, Denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott. An dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Und in Vers 21, aber das Volk hat von der Beute genommen, Schafe und Rinder, das Beste vom Gebannten, um es dem Herrn, deinem Gott, zu opfern in Gilgal. Also auf die Frage Samuels hin, Saul, warum hast du diesen Bann nicht vollstreckt? Antwortet Saul, das Volk. Das Volk wollte hier nicht alles schonungslos umbringen. Das Volk wollte diese Tiere sozusagen für eine spätere Opferung sich an Land ziehen. Übrigens ein interessanter Gedanke, den wir ja auch oft machen, kennt ihr das, dass wir manchmal so halbe Geschichten machen. Wir dienen Gott zur Hälfte und die andere Hälfte, da tun wir irgendwas, was eigentlich gar nicht dazu passt, sozusagen. Das ist ja auch eine Form von Diebstahl. Die Israeliten sollten etwas opfern, wertvolles Vieh opfern. Und jetzt haben sie sich gedacht, wenn ich jetzt das wertvolle Vieh von den Amalekitern sozusagen aufhebe und es dann später opfer, dann brauche ich mein eigenes Vieh nicht opfern. Also es ist auch eine Form von Aneignung, sag ich mal. Und Aneignung von dem, was Gott gehört. Aber hier findet eine Verschiebung statt. Die Verschiebung, dass Saul eine klare Anordnung von Gott hatte. Und das Volk, und dass Saul also diese Anordnung irgendwie durchziehen wollte, auf einmal das Volk kam und sagt, nee, also da machen wir nicht mit, nee, also komm, das muss jetzt nicht sein, also das ist jetzt wirklich nicht notwendig, also da schon, aber das schon wir jetzt, das nehmen wir mit und so. Und Saul hat letztlich dem Volk mehr gehorcht als Gott. Das war die Verschiebung. Die Verschiebung war sozusagen, dass am Ende nicht die Größe Gottes entscheidend war, bei dem, was Saul getan hat, sondern die Größe des Volkes. Übrigens, wer die Person von Saul gut kennt, der weiß, dass das auch an anderen Stellen sein Problem war, dass er Menschenfurcht hatte. Und dass er ganz viel von Menschen abhängig gemacht hat. Und wenig Vertrauen zu Gott selber hat. Und wenn man fragt, hat das Handeln von Saul Folgen? Dann ist es so, ja, in diesem Kapitel wird gesagt, dass Gott das Königtum von Saul verwirft. Und Gott bleibt dabei, bei diesem Verwerfen, sogar als der Saul sich entschuldigt und seine Schuld bekennt. Wir lesen hier, da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe, denn ich fürchtete das Volk. Wieder kommt es. Die Größe, die bestimmend war in seinem Leben, war das Volk und nicht Gott. Ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme nicht. Nun vergib mir die Sünde und kehre mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel aber sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht mehr König über Israel seist. Gott nimmt es nicht zurück. Gott gibt ihm hier keine dritte Chance. Wenn er die Geschichte von Saul kennt, hat er schon mal so etwas Ähnliches gemacht. Das ist jetzt der zweite Punkt. Gott gibt ihm keine dritte Chance an dieser Stelle. Warum? Wir wissen, wir vertrauen ja auf einen Gott, der ganz viel vergibt. Aber Saul hat eine ganz zentrale Stelle als König. Und wenn Saul sein Volk lehrt, wir müssen es nicht so genau nehmen mit Gottes Wort. Wie wird dann das Volk nachher sein, wenn der König das vorlebt, sozusagen? Wie wird dann das Volk nachher werden? Und deshalb verwirft hier Gott Saul. Ich sag's mal mit meinen Worten. Gott kann solche Menschen nicht als Segensträger gebrauchen. Menschen, für die die Größe Gottes weniger entscheidend ist als die Größe von Menschen. Gott kann solche Menschen nicht als Segensträger gebrauchen. Nun fragt man sich, ist es einmalig in der Bibel oder ist es eine Linie in der Bibel? Schlagt er mal Johannes Kapitel 5 auf. Oh, Entschuldigung, das ist ja... Im Neuen Testament wird uns eine Rede von Jesus oder eine Diskussion, die Jesus mit seinen Zeitgenossen hatte, überliefert in Johannes Kapitel 5. Und dort lesen wir, dass Jesus zu den Juden gesagt hat, ich bin nicht darauf aus, von euch geehrt zu werden, weil ich weiß, dass ihr Gottes Liebe nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab, wenn dann ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt, denn bei euch will ja nur einer von dem anderen Anerkennung bekommen, nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Jesus steht in einer hochreligiösen Umwelt. Wir können uns wahrscheinlich nicht vorstellen, wie viel Gebete, wie viel Tempelgottesdienste, wie viel Musik, wie viel Vorlesen aus der Tora da stattgefunden hat zur Zeit, als Jesus gelebt hat. Er steht in einer hochreligiösen Umwelt. Und doch sagt er diesen Menschen, dass es ihnen nur auf die Anerkennung von anderen ankommt und dass sie die Anerkennung bei dem einen wahren Gott nicht suchen. Und er konnte das deshalb erkennen, weil er im Auftrag Gottes gesprochen hat und sie dieses Reden gar nicht verstehen konnten. Sie dieses Reden gar nicht an sich heranlassen konnten, weil da immer im Hintergrund sozusagen der Gedanke war, wenn ich mich dafür öffne, was sagen die anderen dazu? Wie viele Menschen zum Beispiel, die im Katholizismus aufgewachsen sind, tun sich unglaublich schwer, sie spüren die Wahrheit, die in der Bibel ist, sie spüren die Wahrheit des Evangeliums und die Angst, wie Vater oder Mutter oder Oma oder Opa oder Verwandtschaft reagieren werden, wenn sie sich ganz Jesus zuwenden, die hält sie ab. Die hält sie ab. Auch hier im Neuen Testament, sagt Jesus, hat eine Verschiebung stattgefunden. Anstatt dass die Größe Gottes für die Juden das Allerentscheidendste ist, ist plötzlich der Faktor Mensch ausschlaggebend. Was sagen denn die Menschen um mich herum? Und diese Verschiebung hat auch hier Folgen. Jesus ist auf Gott konzentriert, auf seinen Vater. Ihm bedeutet die Ehre von Menschen nichts. Er hat seine Lebensaufgabe verstanden. Er soll und er will den Willen des Vaters tun. Aber seine religiöse Umwelt dagegen ist auf Menschen konzentriert. Sie suchen nicht die Ehre von dem alleinigen Gott. Übrigens ganz interessant an dieser Stelle, da steht nicht umsonst alleinig. Sie suchen nicht die Ehre des alleinigen Gottes. Also ich sage es mal mit meinen Worten, dem eigentlich allein die Ehre gebührt. Und weil ihre Lebensaufgabe nicht mit der von Gott übereinstimmt, haben sie keinen Anteil an Gott. Sie können weder Gott in seinem wahren Wesen noch Christus in seiner hohen Aufgabe erkennen. Jesus sagt es hier, weiter vorne, kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt. Denn bei euch will ja nur einer vom anderen Anerkennung bekommen, nur die Anerkennung bei dem einen wahren Gott sucht ihr mich. Also wenn ein Mensch nicht glauben kann, kann auch ein Grund sein, dass ihm Gott nicht so wichtig ist, dass er das, was Menschen sagen, ignorieren kann. Es kann ein Grund sein, dass ein Mensch nicht zum Glauben kommt. Auch hier hat eine Verschiebung stattgefunden. Und wir denken zurück an das, was John MacArthur gesagt hat. Es ist absolut notwendig, dass eine Gemeinde versteht, dass sie hauptsächlich und in erster Linie zur Ehre Gottes eingerichtet ist. Die Gemeinde, die eigentlich ein gotterkennender und verehrender Organismus ist, wird heute degradiert zu einer Institution, bei der es hauptsächlich um Menschen und um menschliche Bedürfnisse geht. Denkt immer dran, Menschen sind wichtig, die Bedürfnisse von Menschen sind wichtig, aber alles hat seine Reihenfolge. Erst die Größe Gottes und dann aus der Beziehung zu diesem Gott heraus wird die Frage der Nächstenliebe geklärt. Und die Frage ist, diese Verschiebung, von der er eben berichtet, dass sie auch heute stattfindet, gibt es Folgen dieser Verschiebung, auch heute? Und dazu stelle ich mal drei Fragen, die stehen hier. Die erste Frage ist, warum kommen so wenig Menschen zum Glauben? Ganz interessante Frage. Warum kommen zu wenig Menschen zum Glauben? Ich glaube, dass es ganz wesentlich ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie zum Beispiel das begreifen, es ist nichts wichtiger als die Frage, wie Gott mich sieht. Es ist nicht entscheidend, wie Menschen mich sehen. Es ist nichts wichtiger als die Frage, wie Gott mich sieht. Und ich glaube, dass es dafür, dass Menschen zum Glauben kommen, oft ganz entscheidend ist, dass sie andere Menschen kennenlernen, an deren Leben sie sehen können. Diesen Menschen bedeutet Gott alles. Sie stehen auch im Leben, in der Arbeit, in der Ehe. Sie haben tolle Beziehungen, sage ich mal. Aber bei diesem Menschen ist was anders als bei mir. Bei diesem Menschen steht im Zentrum Gott. Und Gott ist das Wichtigste in seinem Leben. Und wenn ich solchen, als ungläubiger Mensch, solchen Menschen nicht begegne, dann merke ich ja gar nicht, was an mir falsch ist. Dass Gott bei mir nur so eine Rolle spielt. Nur so eine Rolle. Gott spielt nur so eine Randnotiz. Gott ist nur in den Bereichen Gott, wo es fromm zugeht. Zu Ostern, zu Weihnachten, zur Taufe, zur Hochzeit, zur Beerdigung. Woran kann ich das sehen, wie anders das sein kann, wenn Gott sozusagen im Zentrum steht? Dann die nächste Frage, warum gibt es eigentlich so viel ethische Verwirrung? Warum gibt es in unserem Volk so viel ethische Verwirrung? Könnt ihr mir sagen, wie die 10 Gebote beginnen? Was ist das erste Gebot? Ja. Hat es einen Grund, dass es das erste Gebot ist? Du nix. Ja. Kennt ihr den kleinen Katechismus von Luther? Luther hat dann immer, wenn die Erklärung zu den anderen Geboten kam, hat er immer eingeleitet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben und fürchten. Und dann hat er die anderen Gebote erklärt, weil das erste Gebot ist die Grundlage für alle anderen Gebote. Wenn ich das erste Gebot nicht begriffen habe, wenn ich nicht begriffen habe, ich bin dein Gott, ich bin der maßgebliche Faktor, von dem alles abhängt. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wenn ich das nicht begriffen habe, dann sind alle anderen ethischen Sachen, die verrutschen dann. Ja, dann lüge ich halt, wenn es mir nutzt. Ja, dann stehle ich halt, wenn ich nicht anders zu etwas kommen kann. Ja, dann beneide ich halt meinen Nachbar, statt dass ich ihm sein Glück gönne. Das ist so, weil der Bezugspunkt, nur wenn der Bezugspunkt klar ist, gewinnen die anderen Gebote ihre Kraft. Und ich glaube, deshalb gibt es so viel ethische Verwirrung in unserem Volk, weil wir Nächstenliebe versuchen zu leben, ohne dass Gott im Zentrum steht. Ich freue mich über jede Nächstenliebe, die auch in unserem Volk ist, noch ohne Gott. Aber eine ethische Verwirrung wird immer da entstehen, wo Gott nicht im Zentrum ist. Und dann noch die letzte Frage. Warum gibt es so wenig Weisheit auch unter Christen? Wer das Buch der Sprüche kennt, der weiß, dass die Bibel eine Voraussetzung sieht für Weisheit. Kann mir jemand diese Voraussetzung für Weisheit nennen? Laut? Nochmal? Ja. Okay, ja, gut. Aber das Gebet hat ja einen Grund schon. Die Bibel sagt immer wieder im Buch der Sprüche, dass Gottesfurcht der Beginn aller Weisheit ist. Genau das, was wir sehen. Nur wenn ich die Größe Gottes erkannt habe und diese Größe in der Ehrfurcht vor Gott sozusagen in meinem Leben eine Rolle spielt, nur dann komme ich zur Weisheit. Das ist das, was das Buch der Sprüche sagt, Sprüche Kapitel 9, Vers 10, der Weisheit Anfang ist die Furcht des Herrn und den Heiligen erkennen, das ist Verstand. Es gibt Naturwissenschaftler, die haben eine Ehrfurcht vor Gott und die machen naturwissenschaftliche Arbeit und sie kommen nachher aber zu anderen Ergebnissen als Naturwissenschaftler, die naturwissenschaftliche Arbeit machen, aber Agnostiker sind. Interessant. Beide arbeiten naturwissenschaftlich. Und doch ist da ein anderes Ergebnis. Und ihr könnt es manchmal sehen, und gerade bei uns im Bayerischen Wald ist es so interessant. Im Bayerischen Wald hat man manchmal so alte Omas. Die wohnen in so einer kleinen Karte, sag ich mal. Die sind noch nicht mal freikirchlich, die sind noch katholisch, aber die haben eine ganz tiefe Gottesfurcht. Und wisst ihr, was diese Leute für eine Weisheit haben? Wenn man mit diesen Menschen redet, dann staunt man manchmal Bauklötzchen, was die für eine Lebensweisheit haben. Die kommt aus ihrer Gottesfurcht heraus. Und deshalb ist es so, wo wir einen Blick für die Größe Gottes verlieren, da verschwimmt uns auch die Weisheit, die wir eigentlich als Christen brauchen. Und deshalb unser heutiges Thema, das wir hier jetzt angefangen haben, die Bedeutung einer hohen Sicht vor Gott oder wer oder was steht im Mittelpunkt. Und jetzt stelle ich euch eine Frage. Wenn ein Mensch da reinkommt, was spürt er von der Größe Gottes her? Ich rede jetzt nicht davon, viele Gemeinden machen Größe Gottes. Versteht ihr? Man kann mit Lobpreis versuchen, Größe Gottes zu machen. Ich glaube, dass im Lobpreis die Größe Gottes zutiefst erlebbar ist. Aber wisst ihr wann? Wenn wir singen, wir anbeten dich, und das ist auch genau das, was in unserem Leben ist. Wenn wir singen, wir ehren dich, und das ist genau das, was in unserem Leben ist. Also wenn Menschen hier reinkommen, was erleben sie? erleben sie eine Gemeinde, in der eine tiefe Ehrfurcht vor Gott ist? Erleben sie eine Gemeinde, in der man wirklich Gottes Größe sein lässt? Es gibt ja viele Fragen, zum Beispiel in Menschenführungen auch, wo ich sage, ich verstehe Gott nicht. Ich verstehe Gott nicht, warum er mich so führt. Es ist auch für mich sehr schwer, wie Gott mich führt. Aber ich will mich nicht versündigen an der Größe Gottes. Wenn Gott sagt, dass er gut ist, dann will ich glauben, dass er gut ist. Also, was begegnen Menschen? Und wenn Menschen euch persönlich kennenlernen, wenn sie mit euch am Arbeitsplatz arbeiten, wenn sie euch, mit euch nahe Beziehungen haben, haben sie dann Eindruck von der Größe Gottes? Begegnen sie da der Größe Gottes? Und das ist wichtig. Diese Gemeinde hier wird nicht durch Strukturänderung wachsen. Diese Gemeinde hier wird nicht wachsen, indem wir ein paar andere Lieder sind. Ihr dürft das alles machen. Ihr dürft schauen, dass ihr die besten Strukturen findet, die es für eine Gemeinde gibt. Ihr dürft schauen, dass ihr tolle Lieder singt. Aber diese Gemeinde wird wachsen, wenn Menschen da zur Türe reinkommen und sagen, das habe ich noch nie erlebt. Ich war in diesem Gottesdienst und ich habe einen Eindruck von der Größe Gottes bekommen, der hat mich nicht mehr losgelassen. Ich bin aus diesem Gottesdienst rausgegangen und ich habe diesen Eindruck nicht wegbekommen. Und es hat mich beschäftigt und beschäftigt und beschäftigt. Und der Gedanke, warum spielt Gott in meinem Leben keine Rolle? Der hat mich so lange nicht losgelassen, bis ich mich auf den Weg gemacht habe, diese Frage zu klären. Die Bedeutung einer hohen Sicht von Gemeinde oder wer oder was steht im Mittelpunkt, ist alles entscheidend für den Gemeindeaufbau. Und deshalb habe ich den Einhold gebeten, diesen Psalm 62 zu lesen im Vorprogramm. Denn im Psalm 62, du machst es dann gleich weiter im zweiten Teil, im Psalm 62 ist es so schön ausgedrückt. Eines hat Gott geredet. Ein Zweifaches habe ich gehört. Ich sage es nur das eine. Gott allein ist mächtig. Allein ist mächtig. Ihr müsst mal ein Bibelstudium machen und ihr müsst euch mal die Stellen in der Bibel ankreuzen, wo dieses Wort von Gott, oder wo Worte sind von Gottes Macht, von Gottes Größe, von Gottes alleiniger Größe, dass Gott allein die Ehre gebührt, dass Gott allein der Schöpfer der Welt ist, dass Gott allein die Macht im Himmel hat und auf Erden. Streicht euch mal diese Stellen an. Und dann nehmt die mal mit in die Stille und lasst die mal auf euch wirken. Und lasst die mal Teil eures Lebens werden. Weil das ein enormer Unterschied ist, ob das ein paar Worte sind, die man schnell so liest, oder ob das mir zur Überzeugung wird. Von Gott hängt letztlich alles ab.